You cannot be serious!
Herzlich willkommen zu Doublette 76. Mein heutiger Gast ist Sören Dahlmann. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Tom. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, mal dabei sein zu dürfen.
Sören, du bist jetzt nicht auf der ATP-Weltrangliste gewesen. Du bist ein Breitensportler, so wie ich auch. Ja, wir haben ja im Prinzip viel gemeinsam. Also wir spielen Medenspiele, wir spielen dann eben hobbymäßig. Wir haben ja ungefähr den gleichen Jahrgang. Du bist Jahrgang 81. Naja, nun, also wir sind nicht so weit auseinander. Also eine Tennisgeneration, wenn ich das so sagen darf. Und ich würde vorschlagen, dass wir heute ganz, ganz steil einsteigen mit dem Tennisabitur. Daraus ergeben sich nämlich ganz, ganz viele weitere spannende Themen. Und das die Überschrift des Tennisabiturs lautet heute Tennismannschaftswettbewerbe. Ich habe dich ja als ausgewiesenen Experten kennengelernt. Und ich glaube, du hast die ein oder andere Folge auch schon gehört von unserem Podcast. Und ja, wenn du damit einverstanden bist, dann würde ich mal direkt einsteigen mit der ersten Frage.
Ja. Versuchen wir es gerne.
Also, der Hopeman Cup, der wurde ja benannt nach dem legendären Harry Hopeman, ein Australier. Und wie oft ist ihm denn als australischer Davis Cup gelungen, den Hopeman Cup, Entschuldigung, zu gewinnen?
Ihm selber,
in drei Jahrzehnten. Harry Hopeman.
Also den Australiern gelungen, den Hopeman Cup zu gewinnen.
Genau.
Ich sage nicht allzu häufig. Sechsmal, sage ich.
Okay, vielleicht ist auch der Davis Cup damit gemeint. Wie oft ist ihm gelungen, der Davis Cup zu gewinnen? Jetzt lese ich gerade hier nochmal die.
Also Harry Hopeman als aktiven Spieler den Davis Cup zu gewinnen.
Genau, als Davis Cup Kapitän. So muss ich es, glaube ich, formulieren.
Okay.
Der war drei Jahrzehnte lang australischer Davis Cup Captain. Und wie oft haben die Australier dann gewonnen? Ich gebe dir plus minus 20%.
Da sage ich jetzt dann deutlich mehr. Dann sage ich in der Zeit 17 Mal.
16 Mal. Also insofern, das würde ich mal so als Punkt gelten lassen. Und bei diesem Hopeman Cup, da waren ja auch Boris und Becker und Steffi Graf mal am Start. In welchem Jahr haben die beiden zusammen den Hopeman Cup gespielt? Sagt man Hopeman oder Hopeman?
Hopeman. Hopeman, glaube ich.
Hopeman.
Ich weiß auf jeden Fall, dass sie ihn nicht zusammen gewonnen haben, sondern ich glaube, Steffi hat ihn mit Stich gewonnen und Boris hat ihn mal mit Anke Huber gewonnen. Zusammen angetreten, sage ich, 91.
92, knapp daneben. Aber wie du richtig sagst, sie sind im Halbfinale ausgeschieden. Das kann ich jetzt nicht gelten lassen. Da muss ich jetzt wirklich streng sein, Sören. Ich hoffe, das ist okay für dich. Jetzt kommt die nach 500.000 Euro, wenn ich eine Million Euro frage. Also wenn du die weißt, dann ziehe ich meinen Hut. Weil im Jahr 2000, da gab es ein überraschendes Finale. Unter anderem war Thailand im Finale. Erinnerst du dich an die Namen der beiden Thailänder, die im Jahr 2000 beim Hopeman Cup im Finale standen?
Ich denke, es ist auf jeden Fall Paradorn Srichapan Und die Dame müsste Tana Sugarn geheißen haben.
Wow. Wow. Ist es eine 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch?
Ich hoffe.
Ich denke ja. Ich ziehe meinen Hut. Wir gehen weiter
Danke,
zum
danke.
Fed Cup. Wir gehen zum Fed Cup. 1987 hat Deutschland ja den Fed Cup gewonnen. Wer stand da für Deutschland auf dem Feld im Doppel?
Graf und Code Kilsch.
Das ist ein No-Brainer, da sind wir uns einig. Und gegen wen haben sie gespielt? Weißt du das noch? Also das Land würde mir schon
Finale.
ausreichen.
Finale USA mit
Ja.
Evert und Pam Shriver.
Wow. Hut ab. Und sie lagen hoch zurück. Wie lagen sie zurück?
1-6-0-4.
Ach, hör auf. Und wie ging es am Ende aus?
1-6-7-5-6-4, denke ich.
Wow. Dafür gibt es jetzt Sonderpunkte und mit Sternchen. Man merkt, du bist im Thema, du bist im Film. Hut ab. Und ja, Bezug nehmend auf den Davis Cup, der nächste Teamwettbewerb, über den wir sicherlich noch ausführlicher sprechen werden, kommt jetzt wirklich auch, also das ist die 2-Millionen-Euro-Frage. Was sagte Horst Skoff zu Mark Kevin Göllner, dem Deutschen, vor dem Spiel 1995, als Österreich gegen Deutschland spielte, aufgeheizte Stimmung. Was sagte er, ja, vor dem Match, sagte Skoff zu Göllner?
Ob ich den ganz exakten Wortlaut hinkriege, weiß ich nicht, aber es war sowas in der Richtung, dich packe ich mir gleich da draußen, glaube ich.
Die schnappe ich mir gleich da draußen. Also,
Ja.
man merkt, aus Österreich kommst du nicht, es ist
Nee.
Nordrhein-Westfalen, aber auch das, ja, Wahnsinn. Erinnerst du dich an das Match? Erinnerst du dich an explizit dieses Match Österreich, diese Schlacht Österreich gegen Deutschland und die Stimmung dort?
Ja, da hatte ja nach dem Doppel, glaube ich, Stich gegen Muster eine Menge Matchbälle vergeben. So dass es überhaupt zu diesem entscheidenden Einzel kam und dann hat auch Göllner den ersten Satz gegen Skoff verloren. Ich glaube, der dritte war dann noch halbwegs eng und dann hinten raus war aber, glaube ich, Skoff konditionell nicht so ganz auf der Höhe. Aber war trotzdem
Ja.
stark von Göllner seinerzeit in dem Hexenkessel ein entscheidendes Einzel zu gewinnen, ja.
Und dann ja, kommen wir zum nächsten Teamwettbewerb, World Team Cup. Von wann bis wann fand der im Düsseldorfer Rochus Club statt in Deutschland? In welchen Jahren? Erstmals in.
Von 78, sage ich,
Ja.
bis Anfang der 10er. Dann wurde da noch ein ATP-Turnier raus. Ich sage 2012.
Hut ab, auch das ist korrekt. Das war ein cooler Wettbewerb. Warum gibt es den nicht mehr? Ganz dumme Frage. Hast du
Weiß ich
da
nicht.
eine Antwort drauf? Man weiß es
Nee,
nicht,
ich
aber
glaube,
fanden wir ganz gut, oder?
irgendwie, ja, hat immer Spaß gemacht. Ich war danach auch noch, ich glaube, 2 Jahre war danach das ATP-Turnier, war ich dann auch noch gucken und dann ist aber die Lizenz woanders hingegangen, nach Genf oder so, glaube ich. Ja, ist schade. Ich glaube, sie hatten auch noch eingeführt in den letzten Jahren, dass es tatsächlich sogar Weltranglistenpunkte gab. Und ja, fehlt mir auf der Tour auf
Ja,
jeden Fall. War immer schön.
World Team Cup war ja ein schnelles Format, zwei Einzel, ein Doppel, ruckzuck an einem Tag durchgespielt.
Genau.
Und es waren auch hochkarätige Spieler dort zu Gast. Also Becker, Edberg, Agassi, Sampras waren ja alle am Start.
Ja, war ja in der Woche
Davon
oder
lebt
2
natürlich so ein
Wochen.
Teamwettbewerb auch, ne?
Ja, war ja Roland Garros Vorbereitung und dann glaube ich so in den 80ern, 90ern hat das auch jeder Topspieler mitgenommen, ja.
Wann hat denn Deutschland den World Team Cup gewonnen? In welchen Jahren? Zweimal.
89,
Ach du Elend. Nee, gut, die beiden letzten Titel meine ich dann.
Ich meine, Ende der 90er mal, ich sag mal 98, so mit Kiwi Haas schon in den Einzeln und Becker hat noch Doppel gespielt mit Prinosil. Danach, ja, wahrscheinlich Anfang der 2000er noch mal. Ja, die letzten beiden. Dann sage ich 98 und 2003.
Oha, okay. Ich habe einmal hier 2005 mit Haas, Kiefer, Meyer, Waske und Kühn auf der Bank und 2011 mit Kohlschreiber, Meyer, Pitschner, Kaas.
Ah, dann haben wir doch noch. Also ich hatte im Kopf, dass es, meine ich, fünfmal insgesamt war. Aber dann habe ich die letzten beiden verdrängt, ja.
Okay. Nun haben wir einen neuen Teamwettbewerb seit ein paar Jahren erst, seit 2017, den Laver Cup. Der wird ja im Prinzip in Anlehnung an den Ryder Cup, den wir aus dem Golfsport kennen, durchgeführt. Wann wurde das erste Mal der Ryder Cup ausgetragen? In welchem Jahr?
Sportartenübergreifendes Quiz hier auch noch. Boah. 1928.
1927, das kann man ja schon fast
Boah.
gelten lassen, weil es ja keine tennisspezifische
Ja.
Frage ist. Willst du dir den Laver Cup in Berlin dieses Jahr anschauen im September?
Nee, habe ich nicht vor. Ich bin auch noch nicht richtig warm damit geworden.
Ah, okay.
Ich weiß
Obwohl
nicht, ich finde
Nadal jetzt
das.
gesagt hat, dass er kommen wird. The Last Dance of Roger haben wir ja in London mitbekommen. Und The Last
Ja.
Dance of Rafa, meinst du nicht, dass er wird da ganz groß verabschiedet?
Doch, wahrscheinlich wird's ähnlich. Ähnlich emotional. Ja, obwohl ich fände es schöner, wenn dann vielleicht ein Nadal tatsächlich Roland Garros sein letztes Match spielt. Ja, ich fand es immer ein bisschen schwierig, also dass viele Topstars die letzten Jahre keine Zeit für einen Davis Cup hatten, aber Laver Cup gespielt haben. Ja, vielleicht liegt es daran, weil mein Herz sehr am Davis Cup hängt, dass ich mit dem Laver Cup noch nicht so richtig warm geworden bin.
Warum hängt dein Herz so am Davis Cup? Was gefällt dir daran? Oder der alte Modus
Ja.
wahrscheinlich. Warum?
Ja, natürlich. Nur der alte Modus. Ja, ist wahrscheinlich auch verbunden mit Kindheitserinnerungen. Ne? Du hast es eben gesagt, ich bin 81er Jahrgang. Ja, das war so 9, also 88 war ich noch nicht vorm Fernseher. 89, die Davis Cup Saison habe ich dann schon wirklich noch schon intensiv verfolgt und auch sehr genau in Erinnerung. Halbfinale USA und Finale Schweden dann. Und ja, es war einfach. War das Größte für mich und vom Gefühl her war er da wirklich auch die ganze Nation vorm Fernseher. Und ja, man muss natürlich zugeben, auch mit dem alten Format hat es nicht mehr den Stellenwert gehabt und kam ja dann teilweise auf Nischensendern oder es kamen auch mal Auswärtsspiele gar nicht mehr im Fernsehen. Ja, trotzdem ist diese Verstümmelung für mich jetzt in dieses Turnierformat rein am Ende ist für mich nahezu wertlos. Also finde ich schwierig, dass das dann in den Annalen diese Sieger dieses Turniers, dieses Endturniers da jetzt quasi genauso auftauchen wie in früheren Jahren der Davis Cup Sieger. Das sind für mich dann jetzt wirklich zwei unterschiedliche Wettbewerbe und ja, schade, dass es nicht mehr diese Davis Cup Wochenenden gibt von Freitag bis Sonntag.
Na, vielleicht kommt das ja irgendwann wieder. Dieses Jahr wird Deutschland erstmal in China, glaube ich, spielen gegen drei andere Länder. Da frage ich mich auch, wer guckt sich das da in China an, wenn China nicht mal mitspielt, wenn ich das so richtig vor Augen habe.
Genau.
Ja, merkwürdig, ne? Komisch. Wir gucken uns gerne an, wenn zwei Spieler Einzel, erste, zweite Runde spielen bei einem deutschen Turnier. Ja, jetzt auch ohne deutsche Beteiligung. Aber dieser Teamwettbewerb, der hat ja gar nicht funktioniert. In Hamburg haben die ja auch vor ein paar Jahren hier gespielt. Da hat Australien irgendwie gefühlt vor 200 Leuten auf der Tribüne gespielt. Das war echt traurig.
Ja, so war es, glaube ich, auch teilweise beim Endturnier in war es Madrid oder Sevilla, irgendwas in Spanien, glaube ich. Ja, wenn dann auch Belgien gegen Kanada gespielt hat und da gucken 300 Leute zu, Ist natürlich schade, auch wenn man sich die letzten Jahre noch anguckt im alten Modus. Es gibt ja wirklich Länder, wo das bis zum Ende einen riesen Stellenwert hatte, vor allem Frankreich, wo dann irgendwie fast 30.000 Leute waren bei den Finals, auch noch in den 2010er Jahren. Ja, keine Verbesserung, der neue Modus.
Allerdings. Okay, aber machen wir mal einen Deckel drauf. Also du hast das Tennisabitur mit Bravour bestanden. Besser als 1,0, würde ich fast sagen. Woher kommt es? Warum bist du so ein Experte für die Mannschaftswettbewerbe? Warum hast du so viel Know-how dir angeeignet?
Ja, war
Zufall?
einfach mit den Grand Slams hat mich das, glaube ich, so Ende 80er, Anfang 90er am meisten gepackt. Bin auch irgendwie schon von klein auf großer Doppelfreund gewesen. Fand das auch schon schade, dass in den letzten Jahren vom alten Wettbewerb war ja schon die Reduzierung von 3 auf 2 Tage dann, dass das Doppel so ein bisschen untergegangen ist. Und früher war für mich samstags Festtag, Davis Cup Doppel, Becker Jehlen
Ja.
und ja, ich glaube, so kam die Begeisterung dafür. Dann war natürlich hier World Team Cup, war hier direkt sehr in räumlicher Nähe in Düsseldorf und so bin ich irgendwie vor allem bei den Mannschaftswettbewerben hängen geblieben. Ja, Hopman Cup war immer so der Auftakt, ne, war ja auch schön. Tennisjahr ging los, erste, zweite Januarwoche oder so. Ja.
Ja, bei mir, ja, passiert auch ein Feuerwerk im Kopf. Ich erinnere mich auch immer ganz gut daran. Man hat sich immer gefreut, wenn ja, deutsche Teams bei den besagten Wettbewerben irgendwie angetreten sind. Ich persönlich, ich mag den Laver Cup auch gerne, weil eben die Stars da gegeneinander spielen, wenn die eben wirklich Vollgas geben. Das ist für mich halt wichtig, dass es da nicht so ein Show Kampf ist, so wie Otto und Roberto Blanco in den 80er Jahren am Roten Baum und Ion Tiriak, der da den Ball übers Netz geschoben haben. Also alle haben gelacht und gekreischt, aber das ist für mich eher, sagen wir mal so, nicht so attraktiv. Also ich finde das dann schon wichtig, dass da die Leute Vollgas geben. Und wenn dann eben verdiente Spieler da so eine Bühne bekommen, also mal angenommen, Nadal würde dort verabschiedet werden. Ich fand das bei Federer überragend. Ich war ja live vor Ort. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich finde es halt nicht verkehrt, wenn dann Leute nochmal so die Bühne bekommen, die ja mit die Größten des Sports gewesen sind. Also Neukirchen, Hülchrath und der SG Zons, die standen damals schon Kopf wahrscheinlich. Und es wurde auch dort dann jedes Wimbledon-Finale geschaut. Dein Lieblingsprofi aktuell, Struffi, Stan Wawrinka und Taylor Townsend. Struffi kann ich nachvollziehen, gerade in München gewonnen, überragend, muss jetzt in Madrid die Punkte verteidigen, Wawrinka auch. Was ist mit Taylor Townsend? Das ging an mir vorbei.
Ja, ist natürlich
Was ist an
heute
der so toll?
Surf and Volley Spielerin, ne? Die gibt's natürlich. Die erste gefühlt seit, ja, weiß ich nicht, 30 Jahren. Und ja, das begeistert mich. War schon immer jemand, der sich, also meine Lieblingsspieler kamen immer mehr über einen Touch, ne? Oder waren Surf and Volley Spieler. Konnte mich nie so, war jetzt nie so der Agassi Fan oder Power Tennis Fan, das war immer McEnroe, Navratilova, ja, McNeil, sowas, LeCount mochte ich sehr gerne, Brasch, ja, und freue ich mich umso mehr, wenn man jetzt nochmal, und das ist ja jetzt inzwischen wirklich äußerst exotisch und bei den Damen nochmal exotischer, jemand findet, der Serve and Volley
Ja.
oder sogar mal Chip and Charge spielt. Von daher meine Sympathie mit Taylor Townsend.
Spielst du auch Chip and Charge?
Nee, ich fand es schon immer ästhetischer, aber ich muss ehrlich sagen, ich streue es mal ein, würde sagen, ich spiele recht facettenreich, komm viel übers Schnibbeln, aber ich spiele
Okay.
jetzt nicht konsequent auf Sand, Chip and Charge spiele ich nicht, nee.
Ja. Auch bei den All-Time-Lieblingsspielern hast du auch eine Antwort gegeben, neben Hanman, McEnroe, Navratilova und den Namen, die du eben genannt hattest. Eine Spielerin, die auch nicht jeder kennt, aber viele unserer Hörer, die ungefähr unser Alter haben, Lauri McNeil. Auch weil
Ja.
das eine Big-Hitterin ist und weil die so geil voliert hat, oder
Genau,
how
waren
comes?
auch unheimlich schönes, gefühlvolles Spiel. Ja, muss auch gestehen, war damals tatsächlich Mal einen Tag nicht Patriot. Ich war wirklich in diesem Graf-Erstrundenspiel. War mein Herz bei Lauri McNeil und
Wie bitte?
ja, ich muss es gestehen.
Ui, ui, das ist ja eine ganz gewagte These. Du warst bei einem Steffi Graf Match für die Gegnerin?
Ich war bei diesem Steffi Graf Match gegen Lauri McNeil. War ich tatsächlich für McNeil, ja.
Stark. Wow. Gut, ja, das Schnippeln, das ist dann sicherlich abgeguckt von einem deiner Vorbilder, von Brasch. So,
Genau.
und über Fabrice Santoro müssen wir diskutieren. Beides beidhändig, korrekt?
Ja, sie ist natürlich
Das
eigentlich
kannst du ja nicht
nicht,
ernst meinen. Das
ist
kann ja nicht dein
eigentlich.
Vorbild im Tennis sein.
Ja, das würde ich
Oder
dann
doch?
auch mal wirklich auf seinen Facettenreichtum beschränken. Ästhetisch sah das natürlich nicht aus, vor allem weil er auch noch die Volleys auf beiden Seiten bei Tennis gespielt hat.
Naja.
Ja, aber seine Stops, die wieder auf die eigene Hälfte zurückgekommen sind und so, das versuche ich schon auch immer noch hinzukriegen, diese Stoppqualität und ja, ich fand einfach, er hat ja noch ziemlich lange gespielt, ne, und nachher gab es ja immer weniger Spieler, die sich überhaupt noch abgehoben haben vom Spielstil her und dann in seinen letzten Jahren Mitte 30 hat dann glaube ich auch noch zweimal dieses famose Rasenturnier in Newport gewonnen, was in der Woche nach Wimbledon noch ist. Und ja, fand's immer schön, wenn es überhaupt noch jemanden gab, der halt nicht nur von der Grundlinie Power Tennis gespielt hat. Auch Micha muss man da natürlich mal nennen, der auch noch wirklich ein sehr schönes Serve and Volley gespielt hat. Den mochte ich auch sehr
Michael
gerne
Zverev
sehen. Ja,
oder
genau,
Michael
genau.
Stich.
Micha Zverev
Genau heißt Zverev.
am Ende.
Ja, okay.
Genau.
Der Hamburger Jung. Okay, du hast natürlich selber auch dann diverse Male ja, Clubmeisterschaften gewonnen, insbesondere im Doppel, Mädenspiele spielst du aktiv. Was hast du da für lustige Sachen mal erlebt? Oder vielleicht war es gar nicht bei den Clubmeisterschaften, sondern woanders. Als Stichwort. Irgendwas mit Zwilling ist dir mal widerfahren.
Ja, das war tatsächlich ein Mädenspiel, wo man ja erstmal sagen muss, ich glaube, das kennt jeder, ich sag mal, je spezieller der Gegner, desto mehr freut man sich dann vielleicht auch, wenn man das Match gewinnen konnte. Und das war ein Doppel, muss man dazu sagen. Ich spiele mit meinem Doppelpartner Nico schon bestimmt 15 Jahre zusammen. Wir sind sehr eingespielt und spielen doch recht unkonventionell. Er ist Linkshänder, ich
Was heißt
Rechtshänder.
das?
Wir stehen schon mal andersrum, als es das Lehrbuch, glaube ich, sagt. Also ich stehe als Rechtshänder auf der Rückhand und er als Linkshänder auf der Vorhand. Also wir haben beide die Vorhand in der Mitte, spielen viel von hinten, viel mein Geschnibbel und ja, haben beide wirklich keine ansatzweise nennenswerte Aufschlaggeschwindigkeit zum Beispiel. Und ja, es gibt ja Gegner, wo das weniger Wertschätzung findet als, sagen wir mal, jetzt irgendwelche Vorhand-Winner oder so. Und dann hatten wir ja mal ein Doppel, wo es auch, glaube ich, wirklich noch um was ging, wo es 3-3 oder 4-2 nach den Einzeln stand. Und die hatten uns eigentlich im Griff, den ersten Satz haben wir recht glatt verloren und er hatte sich aber trotzdem ständig über unsere Spielweise beschwert. Und zwar nie direkt an uns adressiert, sondern immer an seinen Doppelpartner adressiert, aber immer in der Lautstärke, dass klar war, dass wir es hören sollten. Und da kamen dann des Öfteren so Kommentare wie, der schlägt so schnell auf wie meine Zwillinge. Und als das dann immer wieder kam, habe ich dann tatsächlich auch mal an meinen Doppelpartner gerichtet, beiläufig beim Titschen der Aufschlagbewegung auch mal in der Lautstärke, dass es auch drüben ankam, gesagt, wie alt mögen die wohl sein, die Zwillinge von ihm. Und dann brüllte er hasserfüllt rüber, 6. Und daraufhin haben wir dann halt wirklich konsequent den zweiten Aufschlag so langsam wie möglich gemacht, weil er dann auch immer draufgegangen ist und den häufig verschlagen hat. Ich glaube, wir hatten dann zweiter Satz Tiebreak-Matchball gegen uns. Da war mein zweiter Aufschlag, der muss wirklich 4 km/h gehabt haben. Und den hat er aber verschlagen. Dann haben wir zweiten Satz im Tiebreak gewonnen. drei Matchbälle, glaube ich, abgewehrt und dann auch den Match-Tiebreak gewonnen. Und das war schon ein sehr schöner Erfolg, muss man sagen. Aber ich glaube, das kennen schon viele, dass je nach Gegner es nochmal besonders viel Freude macht oder man sich vielleicht nochmal besonders anstrengt, ja.
Da war gute Stimmung dann, auf jeden Fall. Beim Essen. Ist doch so in NRW, dass man danach auch gemeinsam Bier trinkt und was isst?
Das tut man, genau. Er hatte zunächst auch am Netz nicht gratuliert, sondern was von solche Amateure oder so hatte ich vernommen. Von der Gegenseite kam aber kurz danach, ich weiß nicht, ob aus eigenem Antrieb oder ob ihm sein Doppelpartner das dann doch angeraten hatte, hat uns noch gratuliert und er blieb auch zum Essen. Also wir haben jetzt nicht dann noch die intensivsten Gespräche geführt. Wir saßen relativ weit auseinander, aber es war alles im Rahmen. Also hat sich dadurch nicht noch irgendwie schlechte Stimmung zum Essen gezogen.
Oder? Na wunderbar.
Alles in Ordnung.
So soll es sein. Ja. So soll es sein. Prima. Was sagst du denn zu den neuen Doppelregeln? Die Einzelspieler sollen ja mehr Doppel spielen. Das ist für mich so das Wichtigste. Klar, wenn das Shot Clock reduziert wird, das ist jetzt irgendwie gar nicht so, kann man gar nicht viel drüber diskutieren, dann wird das Spiel ein bisschen schneller. Aber findest du es gut, dass die Einzelspieler, so wie jetzt auch in Monte Carlo teilweise geschehen, mehr Doppel spielen wieder?
Nee, muss ich gestehen, dem kann ich erstmal nicht viel abgewinnen. Also ich sehe, ich sage jetzt mal, Dimitrov-Korda sehe ich jetzt nicht lieber als ein Doppelspezialistenpärchen. Habe eben schon gesagt, bin ein großer Freund des Doppel, selbst wenn ich hier bei uns in der Nähe mal auf dem Challenger bin, in Meerbusch oder in Troisdorf, bin ich da noch häufig auf dem Nebenplatz zu finden und gucke mir da mit 8 Leuten das Doppel an. Ich hatte auch deine These gehört, dass du glaubst, wenn die Einzelspieler regelmäßig Doppel spielen, dass sie auch wieder die Doppel-Weltrangliste dominieren würden. Ich würde dem entgegenhalten, dass damals, als das so war, natürlich Becker, Edberg, McEnroe, das waren auch Serve-and-Volley-Spieler. Die haben wir ja jetzt an der Einzelspitze gar nicht. Deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich so
guter
kommen
Punkt.
Würde.
Ja, guter Punkt. Kann ich wenig dagegenhalten. Ist eine theoretische Diskussion, logisch, klar. Ich finde, man sieht bei den Olympischen Spielen oftmals auch, dass dann, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber vermehrt sich da Einzelspieler durchsetzen und weniger reine Doppelpaarung. Ist eine kühne These, die ich irgendwie mal validieren muss. Also ist jetzt keine wissenschaftliche Studie. Aber das ist natürlich ein valider Punkt, da hast du recht. Wenn die, nehmen wir mal ein Beispiel, so ein Nadal am Netz ist ganz dankbar, ne? In Anführungsstrichen.
Ja.
Ja. Man hat das auch beim Laver Cup gesehen. Die standen da echt teilweise wie ein Fremdkörper am Netz. Das unterstreicht so ein bisschen deine These, aber da würde ich dann aber auch behaupten, das war jetzt nicht so kompetitiv wie ein, keine Ahnung, Grand Slam Finale oder irgendein olympisches Finale. Insofern, ja. Und sonst, was sagst du sonst zu den Doppelregeln? Kannst du damit leben oder sagst du, bist du oldschool und sagst, lass es doch so, wie es ist?
Ich bin, wenn du mich so fragst, glaube ich, in den allermeisten Fällen Traditionalist. Ich weiß nicht, ob jetzt bis dato das Problem war, dass die Doppel zu lange gedauert haben. Ich meine, die dauern sowieso wegen No-Ad und Champions Tiebreak dauern die sowieso gefühlt maximal 1,5 Stunden. Ob man da jetzt noch eine Shotclock verkürzen muss, was auch nochmal komplexer wird, dadurch, dass ja, glaube ich, dann unterschieden wird, wie lange hat jetzt der Ballwechsel davor gedauert, je nachdem so lang ist dann die Shotclock. Weiß ich nicht, ob einen das, also ich glaube weder, dass sich ein Zuschauer mehr dahin verirrt, weil das jetzt Stunde 20 statt einer Stunde 30 dauert, noch, dass er sich jetzt, wie gesagt, von so einer Korda-Dimitrov-Paarung da begeistern lässt. Weiß nicht, wenn es jetzt natürlich die absoluten Spitzenspieler sind, ne, wenn da jetzt ein Djokovic doppelt spielt, mag das so sein, aber ja, ich finde es da auch eher schade. An den Match-Tiebreak habe ich mich habe ich mich gewöhnt. Noed finde ich, gibt es jetzt glaube ich auch schon bald 15 Jahre oder so, finde ich immer noch gewöhnungsbedürftig, weil es irgendwie, finde ich, einen elementaren Teil des Tennisspiels rausnimmt, ne? Dass es mehrfach über einen Stand gehen kann. Und ja, Belastung. Gut, das hört man immer wieder, wenn man sich das aber anguckt früher, ne? Da haben ja wirklich, da wurde der dritte Satz immer ausgespielt, da wurde Grand Slam Doppel Best of Five gespielt, da wurde jedes Masters-Finale im Einzel Best of Five gespielt. Ich glaube, Key Biscayne sogar eine Zeit lang auch jede Runde und so und trotzdem haben Becker, Edberg und so Einzel-Doppel gespielt. Ja, von daher weiß ich nicht, auch nicht, ob jetzt dieses Belastungsargument, ob sich jetzt da mehr Spitzenspieler im Doppel einfinden, weil sie den dritten Satz nicht ausspielen müssen. Der Effekt ist ja auch nicht eingetreten. Ja, also ich verstehe auch, dass man was versuchen muss, weil leider ist nicht die Wertschätzung genießt, sag mal so, beim breiten Publikum, glaube bei den echten Tennisliebhabern schon. Natürlich ist es traurig, wenn da erst ein Einzelfinale ist und danach ist es Doppel und dann sind da irgendwie nur noch 500 Leute auf dem Center Court, wo vorher 10.000 waren. Deshalb versucht man ein paar Dinge. Aber ob uns jetzt diese 16 reservierten Startplätze für die Einzelspieler im 32er Feld da entscheidend nach vorne bringen, ich glaube es nicht.
Ja. Ja, wir werden sehen. Also ich glaube, der wirtschaftliche Druck ist schon irgendwo auch gegeben. Und genau das, was du eben als letztes genannt hast, ist meiner Meinung nach auch das stichhaltigste Argument. Ja, wir beide gucken uns das an mit 8 Leuten. Auch Regionalliga, erstes Doppel, ist ja alles super Tennis dann, gar keine Frage. Aber ja, das ist schon schade, wenn wirklich so wenig Zuschauer dann da sich die Doppelspiele anschauen und dann muss man da irgendwie irgendwas machen. Und ja, im Fernsehen findet das ja wirklich kaum statt. Also da freut man sich ja, wenn mal umgeschaltet wird auf ein deutsches Doppel beim Grand Slam-Turnier und da dann der Champions Tiebreak überspitzt gesagt gezeigt wird. Also ich finde, da könnten die Medien auch ein bisschen mehr draus machen. Gerade bei unseren erfolgreichen und sehr sympathischen deutschen Doppeln, Krawitz, Pütz und wie sie alle heißen. Da bin ich der Meinung, da könnte man viel mehr draus machen. Einfach mal zeigen, ne? Einfach mal von Anfang bis Ende
Genau.
übertragen. Aber wahrscheinlich gibt es wieder irgendwelche Einschaltquoten und irgendwelche Leute, die dann sagen, die Quote ist zu schlecht, die Quote geht runter, wir zeigen es nicht. Wir werden es nicht herausfinden, leider, weil die Zahlen werden nicht an uns weitergespielt. Gibt es ein Thema, was ich jetzt unterschlagen habe? Gibt es von deiner Seite aus irgendetwas, wo du sagst, das muss noch angesprochen werden? Famous Last Words. Gibt es da eine These von dir, die du den Hörern von Doublette 76 mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, dann kann ich nur einen allgemeinen Appell vielleicht nochmal an die Welt richten. Leute, spielt Tennis, guckt Tennis. Ja, verbreitet, wie toll dieser schöne Sport ist. Gerade auch Leute, die irgendwie etwas kompetitiver veranlagt sind, sich gerne messen. Ich glaube, da gibt es außer vielleicht Tischtennis auch wirklich nichts, wo man in organisierter Form Wettkampfsport noch betreiben kann, bis ins höchste Alter dann bei Herren 75 und so weiter, was ich fest vorhab in meiner Lebensplanung und ja, verbreitet, was es für ein wunderschöner Sport ist, wie viel Spaß er macht.
Das kann ich nur doppelt und dreifach unterschreiben. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, lieber Sören. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Bleib mir gewogen, dem Podcast Doublette 76. Und ja, dann auf bald. Vielleicht treffen wir uns dann demnächst mal irgendwo persönlich.
Ja, sehr gerne. Ich bleibe dem Podcast auf jeden Fall gewogen und ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke, Sören. Ciao, ciao.
Tschö.
You cannot be serious!
folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.